Ich habe gerade eben auch schon auf den Gottesbeweis hingewiesen. Er hat später dann nach 81 diese Art von Beweisführung nicht mehr akzeptiert,
ja.
schon in der Kritik der reinen Vernunft. Aber auch dieser Beweis ist hoch elegant. Ja? Also du kennst ja die Anselmsche Beweisführung, ja, dass ja. Die Existenz Gottes indirekt bewiesen werden kann, weil der Gedanke, dass es Gott gibt, nicht einfach von dir oder mir stammen kann, sondern nach dem alten klassischen Prinzip, dass die Wirkung der Ursache entsprechen muss, kann also auch ein Gedanke, nämlich der Gedanke Gottes, nicht meinem endlichen Verursachen entsprechen, sondern es muss Gott selbst sein und so weiter. Diesen Gedanken hat er erstmal aufgenommen und dann hat er allein auf der Grundlage des Widerspruchsprinzips, also dass etwas nicht gleichzeitig sein kann und nicht sein kann,
ja.
diesen Beweis geführt.
Walter Leibniz.
Ja. Ja. Und er hat den Beweis elegant zu Ende geführt. Das war der einzige Beweis, der allein nur auf dem Widerspruchsprinzip basierte und der deswegen auch der eleganteste und kürzeste war und natürlich als Mathematiker sicherlich auch der dem Ockhamschen Rasiermesser am nächsten kam.
Also möglichst sparsam sein.
Genau, ja. Also das ist also alles in dieser Zeit entstanden. Erwähnenswert ist eben auch noch, dass er da schon anfing zu zweifeln an der Durchschlagskraft der klassischen herkömmlichen Metaphysik, die er als Student gelernt hatte, nämlich die von Wolf, die Wolfsche Schule, die alles in Begriffe packte und die der Meinung war, wenn da etwas in einem Begriff drin ist, dann ist es gedacht und es ist auch verstanden und es ist auch real und objektiv und so weiter.
Jetzt lass mich mal, ich muss mal kurz was fragen. Der Kant war ja Pietist. Also für ihn kann es ja nicht einfach gewesen sein, so einen Gottesbeweis oder so einen Gegenbeweis gegen Gott zu führen. Also dass man im Grunde genommen Gott weder beweisen kann noch nicht beweisen kann, kommt ja erst später. Aber das muss ja ein ziemliches Problem für ihn gewesen sein. Wie ist es überhaupt mit dem Einfluss, sagen wir mal, der persönlichen Haltung bei Philosophen? Inwieweit, springe ich jetzt mal kurz ins 21. Jahrhundert, inwieweit spielt das bei der Philosophie heute noch eine Rolle, was jemand für, ja, wie soll ich sagen, für Vorurteile hat in der Philosophie? Spielt das eine große Rolle oder also versucht man das so weit wie möglich
vorzuhalten? Man weiß natürlich, das ist auch Teil des Unterrichts, dass man weiß, man hat Vorurteile und man muss eben wissen, welche und man muss die möglichst kritisieren und sich möglichst verabschieden von den Vorurteilen. Aber kein Urteil beginnt ohne Vorurteil. Ja. Das heißt, ich muss immer irgendwo anfangen.
Ja.